Es häufen sich ja inzwischen die Stimmen, dass bei Corona vielleicht doch das ein oder andere ein bisschen falsch gelaufen ist. Und das Wort Aufarbeitung kommt im Augenblick auch im Mainstream an. Das werden Sie an immer weiteren Stellen irgendwie lesen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein paar kleine spieltheoretische Überlegungen zu diesem Thema. Also was ist diese Aufarbeitung eigentlich? Und natürlich am Beispiel Corona zum Teil, werde aber auf ein paar andere Beispiele eingehen, weil das ein sehr interessantes spieltheoretisches Konstrukt ist, was letztlich dahinter steht. Nämlich, was ist es? Es ist eine Situation, in der es sich lohnt, für den einzelnen Beteiligten rechtzeitig mit seiner kundgetanen Meinung umzuschwenken. Ja, ganz verrückte Sache. Also jemand vertritt eine Meinung und er kann plötzlich ein Interesse daran bekommen, auf einmal das Gegenteil zu behaupten. Auf einmal zu sagen, na, habe ich ja schon immer alles ganz anders gesehen und plötzlich zu springen. Was liegt dahinter? Es liegt dahinter, dass es mehrere stabile strategische Gleichgewichte gibt. Ja, wir sprechen ja Spieltheorie immer von Nash-Gleichgewichten. Ja, es gibt also mehrere Gleichgewichte, die im Grunde genommen darstellen, was man zu einem bestimmten Sachverhalt an Interpretation gerade als zulässig empfindet. Ja, also sozusagen die Deutungshoheit. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, wenn es also solche Deutungshoheiten gibt, kann es davon sehr unterschiedliche Deutungshoheiten geben. Und wenn das System von der einen zur anderen umschwenkt, dann lohnt es sich für den Einzelnen, sehr schnell bei der zu sein, in die sich das System gerade entwickelt. Ja, also wenn Sie einer der Ersten sind, der auf die neue Deutungshoheit umspringt, dann sind Sie einer, der dort entsprechend an der Spitze ist und sozusagen in dieser dortigen Futterpyramide auch wieder ganz oben steht. Ja. Das Verrückte dabei ist, indem Sie umschwenken, der Einzelne, indem er umschwenkt, verursacht er auch, dass das andere Gleichgewicht plötzlich zum Tragen kommt. So, wenn Sie sagen, das klingt jetzt alles fürchterlich abstrakt, das gibt es öfter mal. Stellen Sie sich beispielsweise mal den Bankrun vor. Ja, also bei Banken. Stellen Sie sich vor, bei einer Bank, die also völlig solide ist, alles läuft in bester Ordnung, kommt auf einmal das Gerücht auf, die wären vielleicht bald zahlungsunfähig. Völlig egal, ob das stimmt oder nicht, dass sie zahlungsunfähig sind. Jetzt auf einmal kann es sein, dass Einzelne hingehen und sagen, na lieber, ich gehe mal auf Nummer sicher, ich hebe mal mein Geld ab. Damit wird natürlich der Zustand der Bank Richtung Zahlungsunfähigkeit verschoben. Jetzt lohnt es sich für die anderen ebenfalls möglichst schnell dorthin zu rennen und schnell noch das eigene Geld abzuheben. Und es gibt einen wahnsinnig starken individuellen Anreiz, das zu tun. Und gleichzeitig führt dieser individuelle Anreiz dazu, dass es eben auch tatsächlich sich wirklich manifestiert. Ja, also für die Bank wird es jetzt auf einmal wirklich gefährlich. Nicht, weil sie überschuldet gewesen wären oder so etwas, weil sie in einem nicht soliden Zustand gewesen wären, sondern weil auf einmal dieser Run auf die Bank stattfindet. Ja, das ist dieser typische Bankrun. Ja. Wann passiert so etwas? Das passiert immer dann, wenn sogenannte strategische Komplemente vorliegen. Was ist das? Strategisches Komplement bedeutet, die Entscheidung des einen beeinflusst die des anderen positiv, und zwar wechselweise, ja, gegenseitig. Das heißt also, indem der eine eine Entscheidung trifft, begünstigt er, dass der andere die gleiche Entscheidung treffen sollte. Ja, das sind diese strategischen Komplemente, so heißen die Dinge. Sie können das in vielen Situationen sehen. Ja, Sie können beispielsweise auch sehen, dass einige Manager, die eine ganze Zeit lang sich hingestellt haben, gesagt haben, ach, Klimaschutz und so ist ja alles Quatsch und so, dass sie auf einmal umschwenken und auf einmal praktisch sprunghaft sagen, oh, und unser Unternehmen ist völlig nachhaltig und alles umgebaut und weiß ich was. Ja? Das liegt daran, dass bei solchen Situationen natürlich es, wie gesagt, sinnvoll ist, an der Spitze einer solchen neuen Bewegung zu stehen, wenn man merkt, man kann die überhaupt gar nicht mehr zurückhalten. Das muss nicht heißen, dass man selber tatsächlich plötzlich seine Meinung geändert hat. Muss überhaupt nicht sein. Ja, Sie sehen das beispielsweise, was ich in England beim dortigen Ministerpräsidenten, haben Sie manchmal gesehen, dass der seine Meinung auch einfach umgeswitcht hat. Ja, plötzlich vom Europa-Befürworter zum Europa-Gegner oder so etwas. Wenn das in dem einen Augenblick gerade der zukünftigen Mehrheit entspricht. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, was seine inhaltliche, sozusagen eigene wirkliche Überzeugung ist, sondern ist es ein Gedanke darüber, wie die zukünftigen Mehrheiten sein werden. Und ich wage sogar zu behaupten, dass eine der wichtigen Kompetenzen von Führungspersönlichkeiten darin besteht, zukünftige Mehrheiten zu verstehen. Ja, also wer gut in der Lage ist, zu verstehen, wohin sich ein System entwickelt, der ist gleichzeitig auch jemand, der in der Lage ist, sich frühzeitig an die Spitze einer solchen Bewegung zu setzen und dann ganz einfach immer nach oben geschwemmt zu werden. Und jetzt gucken wir uns mal dieses an die Spitze einer Bewegung setzen genauer an. Also was passiert hier eigentlich, wenn einer erst von einer Position, die er vertreten hat, plötzlich auf die andere springt, weil er sagt, das ist die zukünftige Mehrheit und in Klammern damit natürlich auch diese zukünftige Mehrheit verursacht. Ja? Also was passiert hier? Es gibt die positive Interpretation, er wurde vom Saulus zum Paulus. Ja? Also er hat am Anfang eben eine bestimmte Meinung vertreten, danach erkennt er, dass seine ursprüngliche Position falsch war. Und sagt ganz einfach, tut mir leid, ich habe mich geirrt, jetzt habe ich eine neue Position und dann vertritt er diese neue Position, die er jetzt eben als richtig erkennt und die er vorher für falsch gehalten hat. Das ist eine positive Interpretation. Und das kann natürlich auch sein. Also es gibt durchaus Situationen, wo man sagen muss, ja klar, da sind Informationen dazugekommen. Ja, einer, der sich vernünftig verhält, erkennt das und ist dann eben rechtzeitig auf der anderen Seite. Aber nicht nur, weil die anderen dorthin gegangen sind, sondern weil er jetzt eben erkannt hat, dass das die richtige Seite ist. Wie gesagt, diese positive Interpretation gibt es. Aber es gibt auch eine negative Interpretation. Es gibt nämlich die Interpretation, das interessiert ihn überhaupt gar nicht, diese inhaltliche Sache. Oder noch schlimmer, sie stört ihn. Also eigentlich hat er nach wie vor tief in seinem Herzen die alte Überzeugung. Aber er merkt, die Mehrheit marschiert Richtung dieser neuen Überzeugung. Und was er jetzt machen kann, ist, statt seine eigene Position wirklich für sich selber zu ändern, kann er sagen, naja, dann gehe ich lieber an die Spitze dieser neuen Position. Das gibt mir auch sozial ein besseres Standing. Und von dort aus sabotiere ich diese neue Interpretation. Das ist etwas, was oft beispielsweise früher auch Managern vorgeworfen wurde, die gesagt wurde, wenn ihr Bioprodukte anbietet, das macht ihr ja nicht, weil es eure Überzeugung ist, sondern das macht ihr, damit ihr eigentlich diese ganze Biogeschichte boykottiert. Und das gibt es natürlich als Grundkonzept in den verschiedensten Situationen. Das heißt also, Sie können jetzt auch bei der Aufarbeitung, kann es Ihnen natürlich genauso gut passieren, dass dort Leute sich an die Spitze der Aufarbeitungsszene, wie man das nennen will, setzen, mit der Absicht, dort einfach genau diese Aufarbeitung zu boykottieren. Ja, das ist etwas, was durchaus sein kann. Das ist auch eine Situation, das sehen Sie beispielsweise bei so betrügerischen Investmentfonds. Dort gibt es ja nach häufig dann so Interessensgemeinschaften der Geschädigten oder so etwas. Und wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, häufig sind dieselben Leute, die damals die anderen reingelegt haben, sind diejenigen, die auch wieder diese Organisationen gründen. Zum Teil, um zu sabotieren, dass eben richtig aufgeklärt wird. Zum anderen Teil, um die Leute nochmal abzuzocken. Ja, also ganz verrückte Situation, solche Sachen gibt es. Ja. Und das ist natürlich nach wie vor ein Problem, was bestehen kann. Ja. Also es gibt entweder diese Saulus-zu-Paulus-Richtung oder es gibt eben die Sache von rein opportunistischem Umschwenken, wo man einfach nur sagt, naja, da bin ich eben auf der anderen Seite ganz vorne, ist eine tolle Sache. Und dann gibt es über die noch negativere Interpretation, dass man sagt, es gibt keinen besseren Ort für einen Maulwurf als an der Führungsposition der entsprechenden Gegenseite. Ja, also wenn Sie schaffen, weiß ich, Geheimdienstchef der Gegenseite zu werden oder so etwas oder einen Agenten dorthin zu schmuggeln, ist natürlich die beste Position, in der Sie sein können. Ja. Und es ist vollkommen klar, dass sie dann in der Position heraus sabotieren werden, ohne sich natürlich deutlich zu erkennen zu geben. Ja? Also das sind solche Gleichgewichte, an die man denken muss. Und da muss man sich auch ansehen, ja, was passiert eigentlich bei solchen Aufarbeitungen? Ja? Also vergessen wir mal das, was wir eben hatten, ob das sozusagen eine seriöse oder unseriöse Aufarbeitung stattfindet. Es gibt auf jeden Fall Leute, die davon letztlich einen Nachteil haben, es mal einfach zu sagen. Und diejenigen versuchen natürlich, wenn sie merken, oh je, die Meinung schwenkt in die andere Richtung, dieses andere Gleichgewicht kommt plötzlich zum Tragen, die fangen natürlich an, Beweise zu vernichten. Ja, wenig überraschend. Also, Sie erinnern sich vielleicht noch, dass es am Anfang, noch bevor Corona so ganz richtig bei uns angekommen war, dass so solche Videos aufgetaucht sind, wie Leute in Wuhan in China plötzlich mitten auf der Straße zusammenbrechen. Ja, weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Wir haben wahnsinnige Zugriffszahlen gehabt. Also sehr viele haben diese Videos damals gesehen. Gibt es also aus einer Überwachungskamera und so. Und auf einmal brechen die Leute also auf der Straße zusammen. Es ist aus heutiger Sicht relativ klar, also wenn das überhaupt echt gewesen ist, dann war das ganz gewiss nicht durch Corona bedingt. Ja, denn das hat nicht so gewirkt. Aber das sind solche Sachen, die damals umgegangen sind. Und diese heute praktisch nicht mehr finden. Also ich habe vor kurzem mal versucht, solche Videos noch zu finden. Ich konnte mich daran noch erinnern. Nach sehr langer Suche habe ich dann tatsächlich noch irgendwo eins gefunden. Aber die sind weitgehend gelöscht. Sie werden auch sehen, dass auf einmal Dokumente, die uns jahrelang beschäftigt haben, ja, die sozusagen das Evangelium waren, wo immer gesagt wurde, also das ist die Art und Weise, wie ihr euch jetzt zu verhalten habt, aufgrund folgender Daten und so weiter, die sind auf einmal weg. Ja. Also auch beim RKI sind auf einmal Sachen einfach weg, sind nicht mehr drin. Ja. Und das kann man jetzt natürlich sehen, wie man will, ja, aber es ist schon etwas, wo man auch sagen muss, es ist schon erstaunlich, ja, denn eigentlich würde man sagen, zum Aufarbeiten gehört ja auch mal Lernen für die Zukunft. Wenn solche Dokumente auf einmal weg sind, dann fällt es ja auf einmal viel schwerer für die Zukunft zu lernen. Ja. Und warum sind die weg? Naja, ziemlich sicher deshalb, weil halt irgendwelche Leute sagen, oh, da stehen wir aber schlecht da, die hätten wir lieber nicht. Sie werden das übrigens auch sehen bei Tweets, ja, also auf Twitter sind wahnsinnig viele Tweets aus der Zeit auf einmal gelöscht. Das haben natürlich viele gemacht, weil sie gesagt haben, oh, der böse Elon Musk hat das übernommen und seitdem ist Twitter ja nicht mehr verwendbar, deshalb können wir die ganzen Sachen löschen. Naja, aber es ist schon erstaunlich zu sehen, welche rückblickend eigentlich auch sehr peinlichen Sachen dann auf einmal selektiv gelöscht worden sind. Also ich kann mich zum Beispiel noch an eine Diskussion erinnern, da hat also ein Arzt mit einem Physiker, einem Mathematiker und mit mir irgendwie diskutiert über irgendwelche Sachen. Der hat uns also wirklich übelst beschimpft. Wir würden die einfachsten Erstsemester-Sachen ja nicht erkennen und würden uns in unsere Nase da reinstecken in Dinge, von denen wir keine Ahnung haben und so. Und am Ende stellte sich raus, er war derjenige, der sein eigenes Erstsemesterzeug nicht verstanden hatte. Das war natürlich hochgradig peinlich für ihn. So, weil das so peinlich war, hätte ich das gerne nochmal rausgesucht. Aber Sie können sich denken, was damit passiert ist. Systematisch sind genau diese Tweets alle gelöscht. Das ist natürlich peinlich und ist es vollkommen klar, damit solche Sachen nicht rauskommen, hat man natürlich auch ein Interesse daran, auf die Art und Weise zumindest erstmal, sehr offensichtliche Dinge zu verhindern, zu beseitigen einfach. Wenig überraschend, aber das ist eine ganz klare Interessenslage, die da ist und das muss einem klar sein, dass das passiert. Ich muss jetzt in der anderen Richtung aber auch warnen. Durch etwas wie eine Aufarbeitung entsteht in sehr vielen Fällen plötzlich so etwas wie eine Mickey-Maus-Version der Vergangenheit. Also man betrachtet die Entscheidungen der Vergangenheit auf einmal aus der Sicht von heute. Wir tun so, als hätten wir das Wissen, das wir heute haben, damals schon gehabt. Das hatten wir damals aber natürlich nicht. Und egal, wie oft dieses Argument auch missbraucht wird, zu einem gewissen Grad und in sehr vielen Fällen ist es eben tatsächlich auch richtig. Also ich selber habe mich ja sehr lange damit beschäftigt, auch in der damaligen Zeit. Ich habe viele Studien gelesen, lauter solche Sachen gemacht. Das war am Anfang nicht so eindeutig, wie das auch heute häufig dargestellt wird. Also es gibt viele, die heute einfach sagen, es muss ausgearbeitet werden und es war alles nur gelogen und wir sind alle nur unterdrückt worden von irgendwelchen Spinnern, die ganz andere Sachen im Kopf hatten. Nein, so einfach ist das Ganze auch wieder nicht. Natürlich sind damals Dinge passiert, bei denen man sagen muss, da müssen wir heute schon mal wirklich genau drüber nachdenken, müssen möglichst versuchen, dass uns in der Zukunft nicht wieder passiert. Ja, das stimmt. Aber es stimmt eben gleichzeitig auch, dass damals nicht einfach alles vollkommen klar gewesen ist und dass man tatsächlich lange Zeit gebraucht hat, zu verstehen, unter welchen Bedingungen was wie gefährlich ist und dergleichen Sachen. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht die Vergangenheit auch plötzlich reduziert auf einige Aspekte, die eben dann diese Mickey-Maus-Version werden und alles andere komplett vergisst. Wir haben vorhin mal kurz von der katholischen Kirche gesprochen. Ja, auch bei der katholischen Kirche ist es so, dass bestimmte Dinge, die damals nur positiv gesehen worden sind, jetzt auf einmal nur negativ gesehen werden. Ergibt das irgendeinen Sinn? Also da würde ich sagen, nein, das ist nicht so, dass etwas einfach nur positiv ist oder nur negativ, sondern man muss eben sehen, dass in bestimmten Bereichen tatsächlich Fehler entstanden sind und dass in anderen Bereichen man auf die Art und Weise oder überhaupt sich erstmal der Situation nähern musste. Ja, es stürzen ja auch Flugzeuge ab. Das ist ja auch nicht so, dass da einfach jemand mutwillig irgendetwas gemacht hat, was falsch ist. Jemand hat einen Fehler gemacht, das stimmt, aber einen, den er aus der Situation heraus, bevor das Flugzeug abgestürzt ist, für richtig gehalten hat. Und danach merkt man auf einmal, oh, das war ja ein Fehler, ja, oder man hat was übersehen oder dergleichen Dinge. Ja, also natürlich ist es rückblickend gesehen ein Fehler, aber man darf das eben nicht einfach mit dem Wissen der Zeit danach beurteilen. Ja? Und es ist leider so, dass Geschichte nicht so eindeutig ist, wie man häufig denkt. Geschichte ist immer letztlich ein Konstrukt, eine Sichtweise der Sieger. Und man muss aufpassen, dass nicht in dem Augenblick, wo sich auch sozusagen der Sieger ändert, damit komplett die gesamte Sichtweise vernichtet wird, ja? Die andere Sichtweise. Denn die ist nicht einfach nur falsch, sondern Teile davon existieren eben auch. Und dann gibt es noch was anderes, was man bei Aufarbeitungen für meine Begriffe sich sehr stark klar machen muss, nämlich die erfolgt nicht freiwillig. Die einzelnen Personen, die etwas aufarbeiten müssten, hängen am Ende, also sowohl psychologisch als auch häufig materiell, so stark drin, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht einfach in die andere Richtung gehen können. Ja? In sehr vielen Fällen ist es so, dass sie, wenn sie umschwenken würden, sie auch ihr eigenes Selbstbild zu stark verletzen würden, wenn sie eine bestimmte Position in der Vergangenheit vertreten haben, dass sie es plötzlich gar nicht mehr entsprechend ändern können. Und ich spreche hier wiederum von beiden Seiten. Ja, ich sage am Ende noch mal kurz was zu diesen beiden Seiten. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen, wo mir das mit dieser Nicht-Freiwilligkeit des Aufarbeitens, wo mir das richtig aufgefallen ist. Ich habe auf Twitter ein Video geteilt aus Australien, wo ganz offenbar exzessive Polizeigewalt angewandt worden ist, und zwar in einer Situation, die von dem Nicht-Maskentragen einer Person ausgegangen ist. Ja, also die Ursache war, dass jemand, eine Frau, keine Maske getragen hat, dann ist das eskaliert und die Frau hat sich gewehrt und die Polizei geht am Ende also mit wirklich brutaler Gewalt vor, also so, dass ich sie gar nicht beschreiben möchte, ja, keine Ahnung, ob das auf Twitter, auf YouTube überhaupt erlaubt wäre. Wenn Sie sich das ansehen und einfach mal vergessen, was vorgefallen ist, wenn Sie einfach nur dieses Video angucken, werden Sie sagen, das ist eine exzessive Polizeigewalt, das ist nichts, was eines Rechtsstaates würdig ist. Ja, das ist gar keine Frage, dass das so ist. Und jetzt kommen einfach jede Menge Leute aus dem linken Spektrum und sagen, die hat sich ja gewehrt. Es ging ja gar nicht um die Maske, die hat sich ja gewehrt. Und weil sie sich gewehrt hat, deshalb ist diese exzessive Polizeigewalt gerechtfertigt. Aus dem linken Spektrum, diejenigen kommen an und sagen das. Teilweise übrigens auch mit übelsten Beschimpfungen. Ja, also mit wirklich übelsten Beschimpfungen. Behaupten die auf einmal, dass, weil sich jemand gegenüber der Polizei gewehrt hat, auf einmal eine exzessive Gewalt, die bis hin zu würgen geht, dass die auf einmal gerechtfertigt ist. Ich verlinke Ihnen einen Artikel darüber, unten in der Videobeschreibung, nicht über die Bewertung, sondern über den Sachverhalt, der stattgefunden hat und dass danach in einer Aufklärung, interne Aufklärung der australischen Polizei, der Polizist entsprechend freigesprochen wurde. Das heißt, was wir hier sehen, ist, es ist auch noch ein systemisches Problem. Also das System als solches, was auch solche Dinge verhindern sollte. Selbst dieses System sagt am Ende, naja, das war in Ordnung. Obwohl durch Draufgucken merken Sie schon, das ist eine Eskalation, die so überhaupt nicht akzeptabel ist. Und wenn Sie jetzt sagen, na, jetzt ist er ja zum absoluten Schwurbler geworden, ja, ganz viele Linke tun das, und sagen, nehmen wir eine andere Situation, jemand hat einen Kaugummi auf eine Straße gespuckt. Ist es dann eigentlich akzeptabel? Also mal angenommen, jemand spuckt einen Kaugummi auf die Straße, ein Polizist kommt und sagt, heben Sie das Ding auf, und außerdem müssen Sie jetzt 100 Dollar, weiß ich, Australdollar Strafe zahlen, ja, oder in Singapur wäre es noch deutlich mehr. Ja. Ich glaube, dass, also keine Ahnung, wie weit, aber in Singapur kriegen Sie exorbitante Strafen dafür, dass Sie überhaupt nur Kaugummi kauen. Ja. Und der sagt, nee, will ich aber nicht. Und jetzt setzt er das mit brutaler Gewalt durch. Würden die Linken unter meinen Zuschauern jetzt sagen, ja stimmt, das ist richtig, das ist völlig gerechtfertigt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Bis vor kurzem war es verboten, Joints in Deutschland zu rauchen. Hätten Sie es okay gefunden, wenn jetzt tatsächlich einfach in der Öffentlichkeit ein Joint raucht und dann anschließend ein Polizist ankommt, sagt, dafür gibt es jetzt einen Strafzettel, wir wollen Sie verhaften, der wehrt sich so ein bisschen und da gibt es exzessive Gewalt gegen den. Hätten Sie das okay gefunden? Und Sie können jede Menge solche weiteren Beispiele nehmen. Sie können beispielsweise Beispiele finden, es gibt bis heute in einigen Ländern, ist Homosexualität verboten. Wäre es dort tatsächlich etwas, wo wir sagen würden, ja, das ist ein rechtsstaatliches Prinzip, wenn dort plötzlich ein Polizist ankommt und irgendwelche homosexuellen Paare wirkt, würde man das akzeptieren? Und, oder bei einer Klimademo, ja, solchen Sachen, würde man solche Sachen wirklich akzeptieren? Und Sie merken natürlich sofort, ob es akzeptiert wird oder nicht, hängt letztlich davon ab, ob man auf der Seite desjenigen ist, der dort gewirkt wurde. Das ist am Ende letztlich die Sache. Und dafür gibt es auch einen Fachausdruck, das nennt sich My-Side-Denken, ja, oder My-Side-Bias, ja, englisches Wort, My-Side, also für meine Seite, ja, Verzerrung für meine Seite. Und was dort passiert ist, dass man Dinge vor dem Hintergrund einer bestimmten eigenen ideologischen Anschauung betrachtet. Und man sagt auf einmal, ja, also dass der verprügelt wurde, das ist doch klar, der wäre selber dran schuld, der hat sich ja gewehrt, das ist ja unglaublich. Ja? Und im anderen Fall sagt man, was, das ist ja unglaubliche Polizeigewalt, das kann doch nicht sein, dass für so eine Sache wie, weiß ich, Kaugummi auf die Straße spucken, auf einmal am Ende einer niedergerungen wird und gewürgt und festgenommen und weiß ich was. Ja? Sie merken das, dass sie den gleichen Sachverhalt auf einmal anders bewerten, dass auf einmal Linke, die sich normalerweise fürchterlich drüber aufregen und übrigens auch zu Recht drüber aufregen, wenn es Polizeigewalt gibt, dass die auf einmal in diesem Fall sagen, die hat sich ja gewehrt, ach, hier ist es ja in Ordnung. Und dieses Maisheit-Denken ist etwas, was einfach unglaublich stark verbreitet ist. Und man muss sich dieser Tatsache bewusst werden. Man muss sich der Tatsache bewusst werden, dass wir alle mehr oder weniger diesem Maisheit-Denken unterliegen. Und man muss versuchen, bei solchen Situationen den Abstand zu wahren und sich zu fragen, wenn ich diesen einen Sachverhalt bei einem Joint falsch finde, warum finde ich ihn dann bei einer Maske richtig? Und solange man das nicht gelingt, werden wir immer diese ideologischen Gleichgewichte haben, die eben nicht verankert sind in der realen Welt. Ja, denn das müssen wir ja auch sehen, dass diese Gleichgewichte überhaupt möglich sind, von denen ich am Anfang dieses Videos hier gesprochen habe. Das liegt ja nur daran, dass sie eben ja, unverankert in der realen Welt plötzlich von dem einen sozialen Gleichgewicht zu einem anderen sozialen Gleichgewicht springen. Das ist ja nicht verankert in dem, was wirklich da ist, dass wir wirklich auf irgendwelche Zahlen oder so das gucken. Es ist ja keine Diskussion darüber stattgefunden, was hier inhaltlich wirklich läuft, sondern man sagt ganz einfach, naja, im Augenblick gibt es eben diese ideologische Interpretation und oje, die Mehrheit geht gerade in die andere Richtung, marschieren wir mal lieber mit, damit wir vorne dran stehen, wie bei einem Bankrun. Ja? Und das ist eben für meine Begriffe das, was wir unbedingt verhindern müssen. Wir müssen uns bewusst sein, dass es einen Maisheit-Bias gibt. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir selber ebenfalls diesem Maisheit-Bias unterliegen. Ja? Das sind erstmal die wichtigsten Erkenntnisse. Und da muss man sich fragen, welche Beobachtungen gibt es, die vielleicht für die eine oder für die andere Seite sprechen. Und man muss sich weiterhin klar darüber sein, dass diese Beobachtungen, die man hat, man auch immer vor dem Hintergrund der eigenen Verzerrung wahrnimmt. Also das, wo man im einen sagt, die hat sich gewehrt, deshalb darf sie ja auch niedergerungen werden, deshalb darf sie gewürgt werden. Wo man im anderen Fall sagen würde, was, die muss sich doch wehren, weil sie das Richtige gemacht hat. Und das muss man verstehen und man muss dann sehen, okay, wir müssen jetzt also unseren Erkenntnisstand, den wir haben, den müssen wir stark an empirische Fakten anpassen und müssen dort eben versuchen, ja, mit diesen empirischen Fakten einigermaßen klarzukommen. Und das ist schwierig. Also es gibt einen erheblichen ein Disincentive, wie man immer so schön sagt, das zu tun, ja, in der Mitte zu stehen von einer solchen Argumentation. Das ist normalerweise die Position, wo sie, wenn es ideologisch geworden ist, von beiden Seiten her angegriffen werden. Ja, das ist etwas, was ich während der Corona-Zeit selber auch extrem stark erlebt habe. Ich habe versucht, möglichst die Informationen, die zu den verschiedenen Zeitpunkten existieren, auszuwerten und darauf mir eine eigene Meinung zu bilden und habe das hier dann auch entsprechend jeweils mal erzählt. Und die ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Aber sie bleibt irgendwo in der Mitte. Sie gibt nicht der einen Seite vollständig recht und auch nicht der anderen. Und was jetzt passiert ist, dass sie von beiden Seiten kriegen sie sozialen Druck ab, wenn sie dort stehen. Das heißt also, je mehr eine Diskussion ideologisiert worden ist, desto schwieriger wird es, sich überhaupt noch an Fakten auszurichten, an empirischen Erkenntnissen und diese empirischen Erkenntnisse auch noch irgendwie sinnvoll zu interpretieren, also unideologisch zu interpretieren. Es gibt soziale Kosten, die damit verbunden sind, wenn sie das versuchen, weil sie eben immer von der einen oder von der anderen Seite Feuer kriegen, meistens von beiden auf einmal. Das ist, wie gesagt, etwas, was ich durchaus erfahren habe, auch jetzt häufig erfahre, weil ich ja häufig versuche, in meiner Argumentation irgendwie so eine Mittelposition zu vertreten. Aber Sie merken, in ideologischen Kontexten ist das die größte Katastrophe, die unangenehmste Situation, wo man sich überhaupt aufhalten kann. Und deshalb ist es auch eine, die unattraktiv ist. Ja, deshalb sind die sozusagen die echten Führungspersönlichkeiten, die setzen sich lieber an die Spitze einer ideologischen Diskussion, weil sie auf die Art und Weise eben tatsächlich Führungsposition bleiben und davon auch andere sozialen und auch monetären Nutzen haben. Davon, dass sie eben bei der richtigen, ja, gerade Mehrheitsmeinung, ganz oben stehen. Okay, also soweit meine Gedanken dazu, wie das mit Aufarbeitung im Allgemeinen und mit Umschwenken im Speziellen ist. Ja. Wenn Sie das interessiert, falls Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann jetzt gerne abonnieren. Ich mache das hier jede Woche, also dass ich hier eine spieltheoretische Analyse mache. Ansonsten, ich freue mich immer, wenn Sie Kommentare unten reinschreiben. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt schlaue Gedanken dazu haben, das Gefühl haben, da habe ich vielleicht das eine oder andere vergessen oder noch ein tolles Beispiel dazu haben, schreiben Sie es unten gerne rein. Ich freue mich drüber. Ansonsten, ja, wir sehen uns in der nächsten Woche hier wieder. Bis dahin.